Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Schön, dass ihr alle da seid, Mensch. Ich habe heute Morgen schon einen kleinen Clip auf YouTube gesehen von einem Mann. Ich gebe nachher nochmal, hoffentlich denke ich dran, die Angabe. Der war inhaftiert in Deutschland und in der Gefängniszelle ist ihm Jesus begegnet. Total überraschend, überhaupt nicht mit gerechnet. Und Jesus ist mit ihm in den Himmel gegangen. Und sie waren auf einer Straße und links und rechts von der Straße war aber eine ganz schöne Wiese. Und die war so schön, dass er Jesus gefragt hat, kann ich auf diese Wiese gehen? Und Jesus hat gesagt, na klar, geh auf die Wiese. Und dann ist er auf die Wiese gegangen. Und als er auf diese wunderschöne Wiese gegangen ist, hat er gemerkt, wie immer, während er barfuß darüber lief, Energie in ihn hineingeströmt ist. Ich fand das so klasse. Weil, also ich sag mal, schöne Wiesen inspirieren mich auch schon auf dieser Welt, ne? Also schöne Wiesen, die haben wirklich was. Und ich habe aber gedacht, wie cool ist das bei Gott, dass der so viele Dinge hat, mit denen er uns total überraschen kann und überraschen wird. Ich weiß nicht, ob Gott mit dir und mir jetzt so eine kleine Reise im Gottesdienst unternimmt. Irgendwas Besonderes, wo er uns so gedanklich und gefühlsmäßig so hinführt. Auf alle Fälle verfügt er über Mittel und Wege und ich glaube, er hat so Realitäten für uns, die weit, weit über unser normales Verstehen hinausgehen. Er ist wirklich gut. Er ist wirklich gut. Und wirklich gut heißt, der ist besser als wir alle zusammen. Der ist Superheld. Der hat wirklich unglaubliche Dinge für uns, hält er bereit. Vater, nimm uns in deine Realität mit hinein. Zeig uns, wer du bist, wer wir sind und wie das Leben aussieht bei dir, was du für uns hast. Führ uns da hinein. Schenk uns diesen Rückenwind, den wir brauchen, um da hineinzukommen. Nimm uns an die Hand, unsere Seele, unser Denken, unseren Körper, alles, was wir sind, was wir haben. Es ist so schön, dass du hier bist. Und es ist so schön, dass wir auch da sind, um mit dir so diese Reise zu unternehmen. Es ist so schön. Wir legen schon am Anfang, nicht erst am Ende des Gottesdienstes, sondern am Anfang, deinen Segen auf die Kinder, die da sind. Und auf die jungen Erwachsenen, auf die Verheirateten und Unverheirateten, auf die Geschiedenen, auf die Kranken und auf die Gesunden. Wir legen deinen Segen, deine Gegenwart auf uns und sagen, wir wollen mehr davon. Miteinander. Es ist so schön, dass du da bist. Prima. Ja, wir machen heute, beenden eine Predigtreihe zu dem Thema Apokalypse, was kommt auf uns zu? Und wir haben uns sinnigerweise an der Stelle mit dem biblischen Buch der Offenbarung beschäftigt. Offenbarung heißt nämlich in Griechisch genau Apokalypse. Ja, das ist so das Verhüllte und die Zukunft ist uns normalerweise verhüllt und das hat auch einen guten Grund. Aber es hat umso mehr auch einen guten Grund, wenn Gott mal ab und zu diesen Schleier, diesen Vorhang der Zukunft und des Hintergrundgeschehens auch lüftet, um uns daran so Anteil zu geben. Also, wir haben da schon drei Predigten gehabt. Heute kommen wir zum Schluss. Und ja, das Beste kommt zum Schluss, ne? Genau, und so endet auch die Offenbarung und von daher auch diese Predigtreihe. Das Beste das Beste kommt zum Schluss. Da gab es ja schon einige Gerichtsankündigungen und man denkt immer, oh weia, oh weia, oh weia. Aber ganz am Anfang des Buches, vielleicht erinnert ihr euch, die ja bei der ersten Predigt dabei wart, ich glaube, das ist in Kapitel 1 garantiert, ich glaube es ist Vers 3 oder so, da heißt es, freut euch, wenn ihr jetzt diese Botschaft nachher hört und lest. Ja, also es ist eigentlich eine ganz, bei aller Gerichtshandeln, eine ganz tolle Botschaft. So, und natürlich besonders auch auf das Ziel hin, wo diese Geschichte endet. Okay, und heute sind wir genau bei diesem Ende. Es gibt so diese Vorstellung, dass das Leben ein ewig währender, sich wiederholender Kreislauf ist. Ne? Also irgendwie, das sind so Menschen, die sagen, ach, wisst ihr was, ja, Umweltkatastrophen, ne, nicht gut, ja, und das böse menschliche Verhalten und all diese politischen Katastrophen, ja, alles nicht schön, aber es geht garantiert weiter. Es ging schon immer weiter, es wird auch immer weitergehen, ja. Da gibt's auch ganze philosophische und Religionskonzepte, ja, also im Hinduismus, Buddhismus hat man zum Beispiel im Bereich Religion, aber das hat man in der Philosophie auch, wo man einfach davon ausgeht, irgendwie, es kann nur noch besser werden, also so Richtung Evolution, also das wird alles immer noch besser, der Mensch wird sich besser weiterentwickeln und mit ihm auch natürlich die Erde und so. Okay, diese Ansicht teilt die Bibel und Jesus nicht. Da gibt es einen Anfang und es gibt ein Ende. Von daher ist alles, was da drin ist, einzigartig. Du bist nicht einfach so eine Laune der Natur, die sich immer wiederholt, sondern dein Leben ist einzigartig. Es ist Geschichte. Und Geschichte geht davon aus, dass es keine beliebige Wiederholbarkeit gibt, sondern es gibt immer ein Momentum. Und den können wir jetzt erleben. Und schon im nächsten Moment ist der Geschichte, aber er ist einzigartig. Von daher versteht man auch die ganze Wertschätzung, die von Jesus und auch in der Bibel den Menschen gegenübergebracht wird. Da ist jeder Mensch, jede Situation wertvoll und einzigartig. Da gibt es nichts, was irgendwie, ach egal, 8 Milliarden Menschen, was soll es denn? Jahrtausende oder was weiß ich, Jahrhunderte, tausende Geschichte, was soll es? Nein, nein. Es geht immer wieder um das Jetzt und Hier und Heute und auch das Morgen, was kommt und was wir optimal leben wollen. Und für das wir uns auch verantworten müssen. Merkt ihr? Jetzt, da kommt man in eine ganz andere Denke rein. So, jetzt geht also die Offenbarung, das ganze Endzeitgeschehen geht auf dieses Ende zu. Und jetzt passiert gegen Ende Folgendes. Also, wir hatten ja schon das Thema, es tobt ein Kampf zwischen Gut, ach nee, ich gehe nach oben, es tobt ein Kampf zwischen Gut und Böse und dieser Kampf eskaliert auch immer weiter, je mehr das Ende entgegenkommt, okay? So, und dabei wurden uns ein paar Dinge offenbart. Es gibt also unterschiedliche Parteien, sage ich mal. Das ist nur eine Wiederholung. Es gibt Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So, ne? Diese Dreieinheit. Was gibt es noch? Es gibt Engel. Was gibt es noch? Es gibt Gefolgschaft. Also das sind die Gläubigen. Gläubige, die ihm vertrauen, die ihm auch gehorchen. Und von daher gibt es auch ein Lebenskonzept. Ein Lebenskonzept, was dem entspricht. Also, das wurde gerade am Anfang so deutlich gemacht mit so Stichworten. Es geht um Liebe. Das gehört in dieses Konzept mit hinein, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob Konzept das richtige, aber ihr wisst, was ich meine. Es geht auch um Lebensstil, der mit dazu gehört. Es geht um einander zu dienen. Deswegen machen wir auch die nächste Predigtreihe. Das ist ein Teil dieser Wirklichkeit. Es geht darum, treu zu Gott zu stehen. Es geht um Gebet. Es geht um Anbetung. Das ist so total überraschend. Also, wenn ihr die Offenbarung durchlest, dann werdet ihr sicherlich Stellen haben, wo ihr sagt, keine Ahnung, was das soll. Ich habe es nicht verstanden. Okay? Habt ihr auch schon mal Stellen gelesen, wo es um Anbetung ging? Habt ihr schon mal Stellen in der Offenbarung gelesen? Ihr habt sie nicht gelesen. Wer hat schon mal Stellen gelesen, wo es um Anbetung ging in der Offenbarung? Okay, ich glaube, dann haben viele das noch gar nicht wirklich gelesen. Also es lohnt sich mal durchzulesen. Du wirst Dinge haben, wo du sagst, irgendwie verstehe ich nicht. Aber du wirst immer wieder an Abschnitte kommen, an Texte kommen, da geht es um Anbetung. Und ehrlich gesagt, all diese Stellen habe ich verstanden. Die anderen Stellen habe ich nicht so verstanden. Aber wenn es um Anbetung, würdig ist Jesus, das Lamm, also das, was geopfert worden ist. Und alle beten an und so. Ne? Also da gibt es immer wieder Stellen, also die habe ich immer verstanden. Okay? Anbetung gehört in dieses Leben mit hinein. Denn jetzt wird es ganz einfach. Was meint ihr, warum wir immer einen ganz großen Teil des Gottesdienstes für Anbetung verwenden? Schon mal drüber nachgedacht? Weil Lutz so gerne singt? Nein, tue ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich singe nicht gerne. Ich würde nie in einen Chor gehen oder so. Also eher mache ich einen Knieschuss oder so. Also ganz für mich eine Horrorvorstellung. Also das ist für mich, also ich fahre auf den Trecker. Ja, ich misste auch noch mal gerne den Stall aus. Ich krabbel irgendwo rum, mache eklige Arbeiten, aber ich würde nicht in den Chor gehen. Das ist für mich, für dich ist es vielleicht super, ne, weil es eine Begabung ist oder so. Und trotzdem, warum mache ich Anbetung? Gott groß zu machen, ihn zu ehren. Warum machen wir Anbetung? Es ist unsere Bestimmung. Wenn ich in der Anbetung bin, dann erkenne ich Gott. Und dann komme ich in seine Gegenwart sofort hinein. Und dann bin ich genau da, wo ich sein soll. Ich komme in meine Bestimmung hinein. Wisst ihr, das ist gar nicht so einfach, als Mensch in seine Bestimmung hineinzukommen. Wie viele Menschen machen tausend verrückte Sachen? Und das können sie auch noch mit 60 und 70 machen. Tausend verrückte, aber sind nie in ihrer wirklichen Bestimmung. Fühlen sich immer irgendwie halb. Immer irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Jagen sie dem neuen Gedanken nach und haben sie den jetzt auch nicht. In der Bestimmung. Ich kann da drin sein, dann bin ich da. Ich bin genau in meiner Bestimmung. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Argumente dafür und Profits, sage ich mal, die ich haben kann. Aber es gehört in dieses Lebenskonzept. Und deswegen, wenn wir die Offenbarung lesen, werdet ihr immer wieder Anbetung. Macht das mal. Ihr werdet Stellen haben, verstehe ich nicht, weiterlesen, ist nicht schlimm. Und dann sagt, dann ist die Frage, hey, dann sage ich, okay, das nächste Mal, wenn ich in der Gemeinde bin und Anbetung, dann sage ich irgendwie, 25 Minuten sind eigentlich zu kurz. Oder? Eigentlich? Ich meine, klar, wir sind in einer begrenzten Zeit zurzeit, oder? Wir müssen immer gucken, wie geht's den Kindern und wie geht's uns allen und so, ne? Und was macht der Braten nachher und so, okay, ja. Also, deshalb muss auch alles so seinen Platz, wir sind ja noch nicht in der Ewigkeit, oder? Ja. Aber zu sagen, ja. Ich komme in meine Bestimmung hinein. Okay, das ist so der eine Bereich, den es gibt. Und dann gibt es einen anderen Bereich, der uns aufgezeigt worden ist. Die andere Partei, das ist der Teufel. Der hat auch seine Helfershelfer. Ne? Also er wird als Drache dargestellt, dann kommt das Tier, dann kommt noch so ein Tier. Und das eine ist der falsche Prophet, der hat auch was mit Propaganda zu tun und so. Ah, das sind so der Teufel und seine Helfershelfer. Dann hat er nicht die Engel, sondern das sind so Dämonen und böse Geister, die da immer wieder auftreten. Ja, dann gibt's eben nicht die Gläubigen, sondern genau die Ungläubigen. Das ist seine Gefolgschaft, Ungläubige. Das ist so seine Gefolgschaft, die sein Lebenskonzept teilen. Ne? Da gibt's auch ein Lebenskonzept. Lebenskonzept, wo der Wille Gottes eben nicht anerkannt und getan wird, sondern es wird dem widersprochen. Gott wird nicht gehorcht, sondern es wird ein anderes Lebenskonzept. Ne? Und dieses Lebenskonzept wird auch beschrieben und ausgeführt immer wieder. Okay, das sind so die beiden Dinge. Und hier herrscht Feindschaft. Okay, völlig klar, Gott hat immer die Souveränität. Aber da herrscht Feindschaft. Und jetzt geht die Geschichte dem Ende zu. Jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich habe die letzten Male schon mal so einen Zettel ausgeteilt. Mache ich jetzt nicht, sondern ihr müsst euch selber holen, wenn ihr ihn noch nicht habt. Da habe ich mal diese Offenbarung zusammengefasst. Also dieser Ablauf der Offenbarung, wie sich so die Themen entwickeln. Also wer was haben will, ich lege welche hier hin. Also für jetzt oder nachher könnt ihr euch einen holen. Und das andere lege ich irgendwie hier hin. Hier auf diesem Stuhl. Ihr könnt euch das jetzt holen oder später. Und da wird jetzt so entfaltet, ab Kapitel 17, und jetzt kann ich jetzt nicht alle Kapitel lesen, aber was jetzt, wie dieser Kampf ausgeht, was so gegen Ende immer passiert. Und zwar läuft das insgesamt folgendermaßen ab. Es gibt einen großen Kampf, so eine Endschlacht. Ja, also vorher gab es schon immer diese Gerichte und diese Kriege und diese Konflikte und so. Jetzt gibt's das, es eskaliert immer mehr und jetzt gibt's ganz gegen Ende so ein Endkampf. Dagegen. Ja. Es kommt zu dieser letzten großen Schlacht gegen, wo diese beiden betroffenen Parteien mit all dem auch ihren Lebenskonzepten und Glaubenskonzepten aufeinandertreffen. Dieser Kampf endet in einem Sieg beziehungsweise in einer Niederlage. Okay, das macht auch beim Kampf Sinn. Also es kann unentschieden an der Stelle, sondern es gibt einen ganz klaren Sieg und es gibt eine Niederlage. Danach gibt es, und das ist aber auch schon Teil einer Sache, aber danach gibt es nochmal ein Gericht. Dann wird darüber nochmal, was jetzt so passiert ist, Recht gesprochen. Ja. Und ein Gericht endet im Normalfall und auch hier bei einer Strafe beziehungsweise bei einer Rettung. Je nachdem, wie der Gerichtsspruch über die betreffende Partei ausfällt. Okay? Wenn ihr das schon mal habt, weil jetzt gibt's so ganz viele Ereignisse, die erzählt werden, aber wenn ihr das System schon mal, das Konzept verstanden habt, könnt ihr sagen, okay, jetzt können wir in irgendeinen Text einsteigen ab Kapitel 17 und gucken, wo sind wir denn jetzt hier? Wer ist hier gerade? Wer wird in der Schlacht erwähnt? So, ne? Und wie findet jetzt hier Sieg und Niederlage statt? Und wie ist dort das Gerichtshandeln? Okay? Könnt ihr euch das so ungefähr vorstellen? Ja? Ist mir wichtig, dass ihr das versteht. Gut. Okay. Also, zuerst ab Kapitel 17 startet das mit der Stadt Babylon. Jetzt sagt er, Überraschung, ist nicht vorgekommen. Doch, die Stadt Babylon, also es werden zwei Städte erwähnt, Babylon und nachher Jerusalem. Aber diese Städte sind nicht im ersten Mal im eigentlichen Sinne Städte, sondern sie verkörpern Lebenskonzepte. Okay? Also New York steht für ein Lebenskonzept, oder? Warum hat man die Twin Towers damals angegriffen, ne? Vom IS? Warum? Weil diese Türme in New York, die stehen für ein Lebenskonzept, oder? Ne? Das ist die Stadt, wo es keine Nacht gibt. Wo Tag und Nacht gearbeitet wird, gefeiert wird, getan und gemacht wird. Wo alle Nationalitäten sich treffen. Wo es natürlich auch um Erfolg und Wirtschaft geht. Ja, ist doch völlig klar. Also, für westliche Lebensweise. Dafür steht diese Stadt. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Eine andere Stadt. Welche andere Stadt habt ihr, die so für ein Lebenskonzept steht? Nehmen wir mal Mönchengladbach. Paris. Paris. Ne? Fällt einem gleich irgendwie man denkt über Paris nach und dann fängt einem irgendwann Liebe ein, oder? Auch. Ist witzig, oder? So, ne, also ganz komisch. Es gibt also Städte, die für ein Lebenskonzept stehen. Und so ist das hier auch. Und Babylon steht hier für ein Lebenskonzept. Nachher steht auch Jerusalem für ein Lebenskonzept. Ach nee, hier rum, andersrum, weil das Jerusalem und da Babylon. Also es geht erstmal um Babylon. Und ab Kapitel 17 geht das los. Ich kann das jetzt nicht alles lesen. Da müsst ihr selber schon mal zu Hause so ein bisschen gucken. Aber dass ihr es erstmal versteht, aha, wenn jetzt Babylon in den Kampf gerät, jetzt verlieren wird, dann gerichtet und beurteilt werden wird, dann ist das einfach, dass ihr wisst, aha, jetzt geht's erstmal nicht um die Stadt. Die damaligen Christen, die verfolgt wurden durch den römischen Kaiser, die haben natürlich sofort an was gedacht, wenn die an Babylon dachten? An Rom. Okay? Weil Rom war der Inbegriff dieses wiedergöttlichen Lebenskonzeptes. Ja? Hier in dieses Lebenskonzept hier gehört auch Christenverfolgung rein. Ich sage das mal ganz, ganz deutlich, also offenbar ganz deutlich, hier gehört Christenverfolgung rein. Dass man es nicht aushalten kann, und das kann schon klein anfangen. Ich werde das nie vergessen. Wir hatten mal in einem Jugendkreis, nicht hier, sondern in einer vorherigen Gemeinde, hatten wir ein junges Mädchen. Ich glaube, die war 16 oder so. Also irgendwie so jung. Wirklich so jung. Die kam zum Glauben an Jesus. Das hat sie für sich entdeckt. Damit ist sie nach Hause gekommen. Und die hat so einen Druck bekommen in der Familie. Da hat der Vater gesagt, du könntest von mir aus mit einem Kind hierher kommen. 16. Versteht ihr das? Habt ihr das inhaliert? Aber nicht mit dieser frommen Schiene. Was ist das? Das ist Babylon. Das ist genau dieses Lebenskonzept. Da machen die Menschen sich meistens keine Gedanken drum. Das sind Marionetten, das kommt einfach so. Der Wut darüber, der Ärger, all diese Dinge, der Hass, das ist ein Teil eines Lebenskonzeptes, was hierher kommt, dadurch wird das genährt. Dadurch wird das genährt, kriegt das seine Kraft und dann bricht es so bei so einem 16-jährigen Mädchen raus. Ja. Also, kennt vielleicht so andere Geschichten. Aber darum geht es bei Babylon. So, und die Christen damals, die haben natürlich erstmal an Rom gedacht. Klar, weil da war der Kaiser, der hat seine göttliche Verehrung von den Christen gefordert, wo sie es ihm nicht gemacht haben, wurden so Standbilder aufgerichtet in den Städten und da mussten die hin und Gottesdienste feiern, sage ich mal, so kultische Handlung. Und die Christen sind nicht hingegangen, beziehungsweise haben sich dann nicht vor diese Kaiserstatue als göttliches Denkmal verbeugt. Und dann ging die Christenverfolgung los. Das war ein Teil des Konzeptes. Und Babylon stand natürlich bei denen erstmal für Rom. Kapitel 17, einer der sieben Engel, die sieben Schalen trugen, kam zu mir und sagte, komm, ich werde dir zeigen, wie die große Hure bestraft wird. Babylon ist ein Lebensmittel, ist die Hure. Warum Hure? Das haben wir immer wieder. Hure hat auch eine übertragene Bedeutung. Hure steht einmal für sexuelle Unmoral. Warum das immer wieder so im Fokus steht, ist gar nicht mal, weil sexuelle Unmoral schlimmer ist als andere Unmoral. Darum geht's gar nicht. Aber wir sind, das habe ich jetzt auch nochmal neu begriffen, in unserer Identität. Erstmal Mann oder Frau. Sexuelle Unmoral geht also auf den Kern der Zerstörung unserer Identität. Und deswegen steht dieses Thema Sexualität so im Fokus. Weil das macht was wirklich mit uns. Die macht uns wirklich direkt kaputt. Jetzt sexuelle Unmoral, das klingt so. Das Konzept bei Gott ist ganz einfach. Sex gehört in die Ehe. Das ist ganz simpel. Und Ehe ist ein Mann und eine Frau, die nach den gesellschaftlichen Regeln verheiratet sind und bereit sind, bis dass der Tod euch scheidet, Liebe zu lernen. Okay, das ist so Gottes Konzept. So, und erstmal alle Sexualität, die außerhalb stattfindet, nicht in diesem Rahmen, das ist sexuell Unmoral. Das ist so sein Konzept. Der Teufel hat genau andere Konzepte, bis hin zu, was weiß ich, Sexualität mit Tieren. Ja, alles. Ja, also alles, was davon abweicht, ist so sein. Und deswegen wird hier Babylon, du große Hure. Ne? Kann eine liebe Sünde sein? Na klar. Natürlich kann Liebe Sünde sein. Warum? Weil Liebe muss doch definiert werden. Ist alles Liebe, was sagt, aber ich liebe dich aber? Ich liebe dich aber muss gar nichts heißen. Wenn die Tat nicht dem entspricht, nicht liebevoll ist. Ne? Also Liebe ist dem anderen zu dienen. Oder? Nicht nur eine Gefühlsregung. Liebe ist den anderen zu überraschen. Sich zu entschuldigen. Oder was weiß ich so, ne? Also Liebe ist definiert. Und Liebe ist hier im Bereich Ehe und Sexualität so definiert, Sex gehört bei Gott in der Ehe. Alles andere ist vielleicht empfundene Liebe, die ich auch vielleicht ernst meine, aber aus Gottes Perspektive sagt, ja, ich sehe dein Bemühen vielleicht, was da drin steckt und dass du es ernst meinst, aber die Form, die passt noch nicht. So, ne? Da fehlt noch was. Und lass es uns richtig machen. Okay. Wir haben jetzt nicht das Ehe-Thema, aber nur, weil ich weiß, weil ich habe jetzt mit einigen ja mittlerweile über Offenbarung geredet und die sagen, ich verstehe das immer alles nicht. Und deswegen versucht man auf so ein paar Details einzugehen. Er sagt, ach, wenn hier Hure steht, ne, da sind dann mit nicht die Prostituierten erstmal gemeint. Nein, alle, die jetzt symptomatisch an der Stelle, und Hurerei hat von daher auch noch immer eine übertragene Bedeutung in der Bibel. Das heißt, wenn es um Hurerei geht, dann heißt es auch, irgendwie geht es um dieses Gesamtkonzept, dass man eben nicht Gott treu ist, wie man in der Ehe treu sein sollte, sondern man legt sich auch noch mit anderen ins Bett. Das heißt, man lässt sich mit dem Teufel und seinen Dämonen ein und mit den Götzen. Also ganz einfach, wenn ich am Geld hänge, dann ist das Götzendienst. Mal ganz klipp und klar. Also Materialismus. Und dann ist Geld meine Hure. Verstanden? Okay. Manchmal muss man es einfach machen, glaube ich, ne? Weil, also gerade hier, weil ich habe so viele gehört, ich verstehe das alles nicht. Also wenn ich hier Hure lese, dann würde ich immer denken, okay, sexuelle Unmoral als Kern von Ungehorsam Gott gegenüber, so, und das andere ist so von Götzendienst, also ohne Gott leben, okay. Und deswegen ist Babylon die große Hure und die wird bestraft, die an vielen Wassern erbaut ist. Und jetzt denkt man immer schon gleich wieder, wieso an vielen Wassern? Jetzt denkt ihr schon Landkarte, wo ist viel Wasser? Ist bei Rom viel Wasser oder so? Aber ihr müsst einfach da ein bisschen weiterlesen, Freunde. Und wenn ihr beim Kapitel weiterlest und mal bis Vers 5, also ihr müsst noch 15 Sätze weiterlesen, dann wird das schon erklärt. Ja, der Engel sagte weiter zu mir, du hast das Wasser gesehen, ne? An dem die Hure sitzt. Ja, genau. Und wir haben die ganze Zeit gerätselt, was das ist. Keine Ahnung, ne? Wir haben schon geguckt, New York, viel Wasser, könnte sein, ne? Berlin ist wenig Wasser, doch ist auch viel Wasser, ne? Irgendwie, ja. Wahrscheinlich, weil die Großstädte auch immer gerne am Wasser gebaut worden sind, hat was mit Handel zu tun. Ja, das haben wir ganz oft, ne? Frankfurt. Okay, Furt. Also Furt ist da, wo man durchs Wasser kommen konnte. Also wo Handelswege möglich waren. Da haben sich diese Städte angesiedelt. Aber das meint er noch nicht mal. Das ist also immer oft auch so übertragen und im eigentlichen Sinne gemeint. Also im eigentlichen Sinne, aber auch übertragen. Du hast das Wasser gesehen, an dem die Hure sitzt. Das sind Völker und Menschenmassen aller Sprachen. Also dieses Wasser, was hier bildlich, ich sehe immer diese Bilder. Das sind Menschenmassen, die diesem Lebenskonzept folgen. Und den Machthabern und Ideengebern dieses Konzeptes folgen und sich von daher sammeln. Okay? Und ein Lebenskonzept, wenn man jetzt Kapitel 18 lesen würde, ist Kohle, Kommerz, Moneten, Materialismus. Ja, das ist das damals, vor 2000 Jahren. Das ist 1:1 Deutschland heute. Da hat sich nichts dran geändert. Wir heißen zwar nicht Babylon, aber sind im gleichen Lebenskonzept drin als Gesellschaft. Oder? Der Kommunismus und Sozialismus ist ja gescheitert. Und ich bin felsenfest von überzeugt, der Kapitalismus, der wird auch scheitern. Da wird die Maske dieser Hure, Materialismus, wird mal runtergenommen. Und dann werden wir sagen, was waren wir blöd, da hinterher zu laufen? Wie viele Stunden? Was habe ich alles nicht gemacht, um die Hure zu bedienen? Welche Liebe habe ich nicht gelebt, um ihr meine Liebe zu schenken und zu hoffen, dass sie mich zurückliebt? Materialismus wird uns nie zurücklieben. Der wird uns aussaugen. Das ist Zerstörung. Das sind Dämonen. Ich rede jetzt nicht davon, zu arbeiten, fleißig zu sein, Geld zu verdienen, die Rechnung zu bezahlen, dass die Kinder eine Ausbildung kriegen und dass man in Urlaub fährt. Darum rede ich nicht. Okay? Das wisst ihr, oder? Sondern dieses, ich gebe mein Herz da rein. Ich gebe mehr Zeit da rein. Ich gebe mehr Aufmerksamkeit, als ich Gott zuwende und seiner Sache. Und auch natürlich in dieses Lebenskonzept gehört auch immer Gemeinde rein. Immer. Offenbarung, ne? Das sind ja die sieben Gemeinden, denen das gesagt wird. Das ist ein Teil seines Konzeptes, geistliche Gemeinschaft zu haben. Also, okay. Also ich hatte mal einfach, damit ihr das nochmal wisst, aha, okay, so kann man das verstehen. Und dann Kapitel 18, wie der ganze Materialismus dieses ungöttlichen Lebenskonzeptes aufgezeigt. So, und dann geht es los, der Kampf kommt und dieses Lebenskonzept wird zerstört. Mit all den Institutionen, vielleicht auch Städten, die da dranhängen, die das verkörpert haben, vielleicht auch Menschen, die das verkörpert haben, ne, die dem Lebenskonzept, die das ja ausgefüllt haben, die dem ein Gesicht, eine Hand gegeben haben, die dem Sprache gegeben haben, ne? Die werden zerstört. Dann Kapitel 19. Was kommt? Das Siegeslied. Anbetung. Ich mache euch so Mut, lest es mal durch. Und immer wenn Anbetung kommt, haltet inne und sagt, okay, das letzte Kapitel habe ich nicht verstanden, aber Anbetung kenne ich. Das ist meins. Jesus, du bist der Sieger. Und du bist der große Liebhaber des Lebens. Und du bist der Treue, du hältst wirklich Wort. Okay, also Kapitel 9. Und dieses Siegeslied, was da gesungen wird, diese Anbetung, das haben wir immer in der Offenbarung. Es wird irgendwie in den himmlischen Sphären gesungen von den Engeln und es wird auch auf der Erde gesungen. Von wem? Von denen. Es wird von denen gesungen und denen gesungen. Das ist, genauso ist es hier, Kapitel 19. Dann Kapitel 19 ab Vers 11. Überschrieben, das machtvolle Erscheinen des Retters, sein Sieg über das Tier und dessen Verbündete. Wer wird jetzt bekämpft und besiegt? Der Teufel und seine Helfershelfer. Vor allem seine Helfershelfer. Erst nochmal außen vor, der Drache. Also, das ist ja diese Dreieinheit. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Teufel versucht, Gott nachzuäffen in Drache, Tier und der falsche Prophet, sage ich mal so. Ne? Und jetzt werden die beiden hier, die werden jetzt mitgerichtet in dieser Schlacht. Dann sah ich, wie der Himmel weit geöffnet wurde. Kapitel 19, Vers 11. Und ich sah ein weißes Pferd. Jetzt kommt gleich die Frage, wo wir schon mal das weiße Pferd hatten. Auf dem saß einer, der heißt und so weiter. Erinnert ihr euch, das weiße Pferd? Wann kam, also nur die, die vielleicht mal schon mal da waren, bei ersten Predigt. Könnt ihr euch noch daran erinnern, das weiße Pferd? Da war doch was, oder? Ja, so ganz dunkel. Kapitel 6. Wenn ihr diese Übersicht habt, dann seht ihr die ganzen Gerichte, dieses Gerichtsentfaltung der Zukunft, fängt ja in Kapitel 6 an. Erster Überblick über Gottes Gerichtshandeln. Die 7 Gerichtssiegel werden geöffnet. So, damit fängt das ganze Gericht an, okay? Damit wird das gestartet. Und es wird erstmal nur die grobe Übersicht gegeben. Noch nicht die Details, sondern einfach so, das kommt auf uns zu, Punkt. Und nachher mit den anderen Gerichtseinheiten werden immer so mehr Details gegeben. So, und Kapitel 6, wo es anfängt, also das Gerichtshandeln wird eröffnet. Das wird mit 4 Pferden und Reitern eröffnet. Immer schön bildlich. So, Kapitel 6. Dann sah ich, wie das Lamm das erste von den 7 Siegeln aufbrach. Und ich hörte, wie einer der mächtigen Gestalten mit Donnerstimme sagt, komm. Und ich schaute hin, da kam ein weißes Pferd. Okay, jetzt haben wir wieder das weiße Pferd. Sein Reiter hatte einen Bogen und er hielt eine Krone. Als Sieger zog er aus, um zu siegen. Erinnert ihr euch noch? Und ich habe gesagt, das ist nicht Jesus, wenn ihr dabei wart. Das ist nicht Jesus. Er tritt auf wie Jesus. Der will auch siegen. Und er tritt immer wieder mit dem gleichen göttlichen Heils- und Rettungsanspruch auf. Ich kann euch nur sagen, seid vorsichtig. Heil Hitler. Was war das? Hitler, der Heilsbringer, der das Friedensreich mit sich bringen sollte. Das war ein Heilsanspruch. Und wir Deutschen sind zu Millionen dem hinterhergelaufen und seinem ganzen Konzept. Und wenn man heute auf die Geschichte guckt, denkt man, wie war das möglich? Dann sagt man, ja, gab vorher irgendwie schon den Ersten Weltkrieg, Rezession, Arbeitslosigkeit, Inflation. Und sagt, ist das ein Grund, 6 Millionen Juden umzubringen? Sag mal ehrlich, also lass uns mal im Verstand wirklich gehen. Ist das ein logischer Grund? Wir sind arbeitslos? Jetzt merkt ihr doch, das ist... Widersprecht mir bitte. Also, aber das ist doch nicht logisch. Das kann dazu beitragen, das kann irgendwie so ein bisschen, aber das ist doch dämonisch, was da abgegangen ist. So, das waren immer wieder Leute und Konzepte treten mit Heilsanspruch auf. Wir retten euch. Das Internet wird uns nicht retten. Der Fortschritt wird uns auch nicht retten. Ich sag euch das. Ich bin nicht gegen den Fortschritt. Manchmal schon, ne, weil ich einfach so ein bisschen Retro bin und so. Aber jetzt nicht von der Sache her. Aber das wird uns alles nicht retten. Das wird uns im Gegenteil. Das wird uns auch damit ich sag nicht, dass das Internet vom Teufel ist, darum geht's ja gar nicht. Ja, aber dieser Heilsanspruch in den Dingen und in den Personen, in den Konzepten. Vorsicht. Wenn einer mit Heilsanspruch auftreten würde, würde ich sagen, mal abwarten. Folge noch nicht. Ne? Okay. So. Und jetzt aber in Kapitel, jetzt ganz zum Schluss, jetzt taucht wieder weißes Pferd und Reiter auf. Und jetzt ist es wirklich Jesus, auf dem saß einer, nämlich der hieß Treue und Wahrhaftigkeit. Er urteilt und kämpft gerecht. Was ist gerecht? Gerecht ist nicht unser gesellschaftlicher Maßstab oder deiner oder meiner aus der Erziehung. Gerecht ist, was vor Gott richtig ist, okay? Mal ganz einfach, was vor Gott in seinem Ansicht richtig ist. Okay, seine Augen waren wie Flammen. Und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Ein Name stand auf ihm geschrieben, der nur er selber kennt. Sein Mantel war blutgetränkt. Und sein Name ist Gottes Wort. Die Heere des Himmels folgten ihm. Alle ritten auf weißen Pferden. Alle ritten jetzt auf weißen Pferden. Und waren in reines weißes Leinen gekleidet. Und aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Der andere reitet mit dem Bogen. Der aus Kapitel 6, diese Abart des Teufels. Ein weißes Schwert, mit dem er die Völker besiegen sollte. Also das heißt, dieses Schwert, es geht immer bei Gott durchs Wort. Deswegen dürfen wir als Christen auch nie zu einem Schwert greifen im eigentlichen Sinne. Es ist nicht unser Ding. Wir können über Worte, und dann werden sie gehört oder sie werden nicht gehört. Aber das Schwert ist nicht unser. Jesus hat mal gesagt, wer zum Schwert greift, kommt durchs Schwert um. Bei all dem Kampf, es ist ein anderes Lebenskonzept. Es ist anders. Hier heißt es, lasst uns Atombomben werfen. Ne? Und die Gnade Gottes verhindert das bisher. Ne? Gib mir einen roten Knopf, den ich drücken kann. Was meint ihr, wie viele Leute geil da drauf sind, auf einen roten Knopf zu drücken? Irre. Die aber hiervon gespeist werden und Gott würde sagen, nein. So, ne? Wenn er richtet, dann macht er es durch sein Wort, aber wenn er durch sein Wort macht, dann geschieht, was er spricht. Er sprach und die Erde wurde. Und jetzt wird er sprechen und der Kampf ist entschieden. Ja? Und das wird dann ausgeführt und beschrieben. Und dann wird das dem Ganzen hier, das folgt das Gericht und das Gerichtsurteil. Und dann sieht das immer so aus, die werden in den Feuersee geworfen. Die betroffenen Parteien, die jetzt so gerichtet, besiegt und gerichtet werden, in Feuersee, der in alle Ewigkeit brennt. Das ist jetzt nicht Feuersee. Jetzt denkt man immer irgendwie katholische Kirche, Mittelalter oder so, ne? Flamme, Flamme, rösten, rösten, ne? Hängen sie auf so einem Spieß und so. Und so. Ja, das ist hier bildlich gemeint. Ja, genau wie Babylon kann eine Stadt sein, ja. Aber es geht eigentlich um dieses unwidergöttliche Lebenskonzept. So, jetzt geht's um Feuer auch nicht erstmal im Eigentlichen. Vielleicht ist im Eigentlichen auch Feuer dabei, ich weiß es nicht. Aber es ist ein Ort des ewigen Schreckens. Okay? Man kann sich das so vorstellen, in Jerusalem wurden ja ganz viele Opfer gebracht. Es wurden ja zig und hunderttausende Tiere teilweise geschlachtet. In einem engen Zeitraum, weil es das der religiöse Ritus das erforderte. Ja, wohin mit den ganzen Schlachtabfällen? Habt ihr euch mal Gedanken drum gemacht? Vergraben, ja. Das machst du so mit einem Tier, ne? Habe ich auch schon gemacht, ist verboten. So, ne? Also, so, ne? Das machst du mit 10 Tieren, da bist du aber schon richtig schweißgebadet. Jetzt hast du aber 10.000 Kadaver. Also, das Fleisch war verbrannt und vergessen, aber was machst du mit den ganzen Innereien und den Füßen und dem Fell und so? Das heißt, es gab ein Tal, das Hinnomtal bei Jerusalem. Und dort wurde der ganze Abfall hingebracht. Jetzt, von zig und hunderttausenden Tieren. Habt ihr schon mal ein Kadaver, so 3 Tage ein Tierkadaver draußen liegen gehabt? Es ist unglaublich, wie schnell Maden da reingehen, wie schnell der sich aufbläht und wirklich ganz eklige Gerüche davon ab. Da musst du keine Woche warten. Das geht, wenn er in der Sonne liegt, ganz schnell. Innerhalb eines Tages geht das los. So, jetzt sind hunderttausende, so. Das heißt, dieses ganze Tal, da brannten ständig Feuer, um diese Kadaver wegzukriegen. Den Müll wegzukriegen, ne? Wie fast wie früher Resberg bei uns, ne, ist alles schön zugedeckt. Ich habe da noch mit dem Müllwagen noch immer als Jugendlicher Müll hingefahren. So, ne? Dann wurde immer ein bisschen zugeschüttet und so. Und da brannte immer Feuer, um den Müll Herr zu werden. Und das war alles voller Maden und Fliegen und Geschweiß und Vögel. Deswegen, wenn in diesen prophetischen Bildern, die kommen immer wieder Vögel vor, ne? Jetzt denkt ihr, oh, so majestätisch, jetzt kommt so ein Adler. Ich meine, aber es ist schreckliches Bild, das kann auch nicht sein. Nein, das sind Geier. Das sind Raben, das sind Aasfresser, die auf den Plan gerufen werden angesichts dieses Gerichtes, was jetzt, also bei Babylon, so kommt, da werden schon die Vögel angekündigt, die kommen werden. Versteht ihr? So, und genauso passiert es jetzt hier, also in diesem Feuersee. Das ist einfach ein ewiges Sterben, ein ewiges Leiden. Und da wird jetzt erstmal werden nur die Helfer, die ersten beiden Protagonisten des Teufels. Also wie es hier Jesus und der Heilige Geist ist, hat der zwei andere an der Seite, okay? Die das hier, dieses Unheil vollbringen und die kommen da rein. So, und jetzt geht es so weiter. Jetzt wird einer nach dem anderen gerichtet. Jetzt wird der Teufel gerichtet. Ganz interessant. Das ist nochmal ein richtig spannendes Kapitel. Das ist Kapitel 20. Da taucht nochmal der Satan auf. Und da heißt es, er war gefesselt und jetzt wird er nochmal freigelassen gegen Ende. Also ich glaube, das Ganze, das Kapitel 20, also ab Vers 1 und dann die folgenden erstmal, wir hatten ja immer in der Offenbarung diese Einschübe. Ihr seht das auf dieser Übersicht, ne? Wo immer noch, es wird so entfaltet und dann kommen immer so erklärende, so extra Infos so hinein. Das ist so eine extra Info und man denkt, was ist das? Da gibt es so ein tausendjähriges Friedensreich, davon wird berichtet und der Teufel ist lange gebunden und nach der Zeit wird er nochmal freigelassen. So, ne? Was ist das? Jetzt könnte man sagen, irgendwie könnte man das historisch zeitlich verstehen, dass man sagt, ja, es kommt nochmal eine Zeit, irgendwann gegen Ende, da wird der Einflussbereich des Teufels erstmal weggenommen und ganz zum Schluss wird er nochmal losgelassen. Und dann zeigt sich nochmal, wer der Teufel wirklich ist und dann zeigt sich auch nochmal, wer wirklich ihm folgt oder nicht folgt. So, ne? So kann man sich das vorstellen. Es gibt auch andere, die sagen, nee, das ist gar nicht zeitlich historisch zu verstehen in dem Sinne, dass es noch irgendwann hinten dran gehängt wird, sondern es ist jetzt schon. Der Teufel ist auch jetzt schon in Gefangenschaft gelegt und gebunden. Jetzt denkt man, ja, aber wieso erleben wir immer das ganze Böse? Ja, das wäre dann die Erklärung, ja, seine beiden Helfershelfer. Ich meine, wer hilft dir als Gläubiger, ne? Also, wir sind ja immer Jesus und der Heilige Geist, oder ist ganz wichtig. Deswegen sind wir auch Fan von Charismatik, weil der Heilige Geist ist super, super wichtig. Super wichtig, okay? Der ist super wichtig. Also das gibt schon dieses Offenbarungszeugnis her. Und der Teufel hat eben so seine anderen beiden. Okay? Die er da auf den Plan ruft. Und das wäre so, nee, der Teufel ist schon gefangen gesetzt, aber diese anderen beiden, die sind in seinem Aufwand und seiner Kraft unterwegs und die wüten jetzt hier noch weiter. Ist natürlich ein ganz spannender Gedanke. Das würde heißen, dass der Teufel schon auf alle Fälle mit dem Tod Jesu und seiner Auferstehung gefangen genommen worden ist. Spätestens da. Vielleicht auch schon mit der Ankunft Jesu gefangen gesetzt worden ist. Das heißt, die Entscheidungsschlacht ist eigentlich schon geschlagen. Aber die Endschlacht, der Endsieg steht noch aus. Und er hat noch seine Protagonisten und seine Leute und sein Konzept und seine Mächte wirken durch andere Kanäle. Das sind ja auch nicht zwei Personen hier diese, sondern die da noch mit aufgeführt werden, ne? Der falsche Prophet und das Tier. Können Personen sein, also Hitler gehörte garantiert mit dazu. Ne? Da könnte man die Reihe weitermachen. Ich sage da nur, damit wir Dinge verstehen. So, ne? Und jetzt werden die eben auch noch gerichtet, diese beiden, ne? Die kommen da rein. Und das wäre eben, dass der Teufel jetzt schon gebunden ist. Wir durchaus Freiraum haben, begrenzten Freiraum, weil es ja noch immer diese Einflussmächte gibt, all seine Helfershelfer und so. Das Konzept existiert immer noch weiter. Das würde Folgendes erklären. Es gibt Menschen unter Christen, auch Strömungen, die sehr mutig sind und sehr auf Sieg setzen, die auch Martyrium, also eine Hingabe des Lebens auf sich nehmen. Man denkt immer, wieso sind die so anders als ich? Also ich überlege schon, ob ich irgendwie anderthalb Stunden in der Woche irgendwie mich um Kinder kümmere. Versteht ihr? Und es gibt andere, die geben ihr ganzes Leben hin. Könnte es sein, dass es auch daran liegt, dass die mal nochmal andere Dinge verstanden haben, dass sie verstanden haben, der Teufel, der ist eigentlich schon. Der ist schon gebunden. Ja, wir merken noch seine Kräfte und seine Ideen und seine Schliche und seine Verführung und seine Verfolgung, ja, durch seine Hilfe. Die merken wir aber eigentlich ist er schon besiegt. Ich bin jetzt schon auf der Seite des Siegers. Ich bin jetzt schon. Alles, was hier noch ist, das sind Scheingefechte. Die Entscheidungsschlacht ist schon gefallen. Ja, es kann mich mein Leben kosten, ja. Aber der Sieg und die Vernichtung und das Gericht, aber der Sieg ist nah. So, also das sind so Kapitel 20 nochmal, geht mal in die Richtung oder jene Richtung. Ja, und dann kommt das Gericht, ne? Auch nicht nur über den Teufel. Also Kapitel 20, diese ganze Episode hört mit Vers 10 aus. Dann wurde der Teufel, der sich verführt hatte, der nochmal freigelassen worden ist, so zur Endschlacht, in den See von brennenden Schwefel geworfen, in dem schon das Tier und der falsche Prophet waren. Dort werden sie alle Ewigkeit Tag und Nacht gequält. Und dann, jetzt kommt das Gericht, auch unser Gericht, dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und die Himmel flohen bei seinem Anblick und verschwanden für immer. Ich sah alle Tote, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Also jetzt geht's nicht, die sind schon gerichtet. So, ne? Die haben schon den Sieg. Hier, die sind schon gerichtet. Jetzt geht es um das Gericht über uns Menschen. Ich sah alle Tote vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Also wir können nicht sagen, dass Gott ungerecht wäre oder fahrlässig oder flüchtig oder so, ne? Dass dieses Gericht irgendwie mal so urteilen würde, nach unterschiedlichen, oder nicht alles wissen würde, ne? Wie viele Gerichtsprozesse in Deutschland fangen gar nicht an oder scheitern mit Vergleichen, weil keiner mehr die Wahrheit rauskriegen kann. Ich glaube, die meisten. Habe ich so den Eindruck, ne? Irgendwie, man kriegt das gar nicht mehr auf. Das ist hier anders. Er schlägt diese Bücher auf, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschrieben. Jetzt kommt ein zweites Buch, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Also jetzt geht's um uns Menschen, nachdem das andere so abgehandelt worden ist. Es richtete sich nach ihren Taten. Genau, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Auch das Meer gab seine Toten aus Meer. Ne, es gab die Toten heraus. Und der Tod und die Totenwelt, also alle müssen den, auch die bereits Verstorbenen herausgeben. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Also alle werden gerichtet. Ne. Meer und Totenwelt. Meer hatten wir schon gehört, das Wasser, dieses Menschenmeer. Müssen alle wieder hervorkommen. Die waren, und auch die Totenwelt, die schon verstorben sind, die müssen alle hervorkommen. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Und dann heißt es, der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Jetzt wird der Tod und die Totenwelt, die werden jetzt auch noch abgeschafft. Hier, die fallen mit unter dieses Gerichtsurteil. Ja, das ist der Hammer. Tod steht, und Totenwelt steht auch für Leid, für Depressionen, für Krankheiten, für alles, was wir haben. Ja, was unser Leben schwer macht. Die kommen auch weg. Dieser See von Feuer ist der zweite, der endgültige Tod. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Also diese beiden Bücher, es gibt zwei Bücher. In dem einen Buch, interessant, stehen erstmal nur Namen. Witzig, oder? Wie so, kennt ihr diese Adressbücher noch von früher? So, also Bücher, ich habe sowas noch. Hier, das ist schon uralt. Ja, hier stehen lauter Namen und Telefonnummer natürlich drin, aber vor allem Namen. Ne? Das ist wirklich alt. Mittlerweile habe ich alle im Handy. Ne? Kennt ihr das? Ja, das kennt ihr alle noch, ne? Kennt ihr nicht mehr, ne? Also, jetzt wird, da stehen keine Taten drin, sondern da stehen Namen drin. Interessant, ne? Ich weiß nicht, wie man sich das vorzustellen hat, das wird nicht genau erklärt. Ich stelle mir, aber man muss es ja irgendwie vorstellen. Namen. Und jetzt irgendwie, Luise Schmidt, ne? Rolf Hanke. Keine Ahnung. Wie sind die Namen da reingekommen? Warum sind die Namen da drin? Alles Menschen, die irgendwann sich durch Jesus Gott anvertraut haben. die ein Teil dieses Reiches, dieses Herrschaftsbereiches, dieses Lebenskonzeptes geworden sind, dieser Wirklichkeit. Mit all ihren Schwächen, mit all ihren Fehlern, mit all ihren Mängeln. Ich habe euch ja von diesem kleinen Videoclip erzählt, den ich gesehen habe, wo jemand wirklich in den Himmel entrückt worden ist. Dann sagt er, das war interessant. Dann ist er über diese Wiese gegangen, wo lauter Kraftzufluss war. Da war er auf der Straße zurück. Dann ist er und Jesus ist auf so eine Gruppe mit Menschen zugesteuert, die an einem Tisch saßen. Und dann sagte Jesus irgendwie, nee, du musst hier warten, weil ich muss was mit denen besprechen und das ist noch nicht für deine Ohren bestimmt. Und dann hat er so zugeguckt, wie Jesus sich mit den Leuten unterhielt und in dem Moment kriegt er den Impuls, er war so angerührt von der Szene, dass er sagte, ich gehe hin und umarme Jesus. Und dann hat er sich von der Seite rangemacht in dieser Vision und hat Jesus umarmt, weil er so fasziniert von dieser Person war. Ist das nicht schön? Und wisst ihr, was in dem Moment Jesus gemacht hat in seiner Begegnung? Der hat sich von diesem wichtigen Gespräch abgedreht und hat ihn umarmt und geküsst. Ist das nicht schön? Ich weiß nicht, es war wahrscheinlich ein riesen Herrschaftskonferenz-Meeting, was Jesus da gerade hatte. Und jetzt diese zaghafte Begegnung von ihm und sofort die volle Liebe für ihn. Ist das nicht klasse? Das ist so schön. Und in den Armen sagt Jesus zu ihm, ich habe eine Sache gegen dich. Übrigens, das ist genau die Formulierung, die bei den Gemeinden, bei den Christen in Offenbarung Kapitel 2 und 3 immer wieder vorkommt. Ich habe gegen dich. Das ist so interessant. Und jetzt denkt er war schon fünfmal im Gefängnis vorbestraft, teilweise mit versuchtem Totschlag, also richtig. Seine Kinder haben mit angesehen, wie er mit Messer auf Leuten losgegangen ist. Und ihm fallen seine ganzen Sünden ein. Und er sagt, ja, ich habe so viel falsch gemacht. Und dann sagt Jesus, nein, das meine ich gar nicht. Die Sache, die ich für dich habe, ist, wenn du das nächstes Mal betest, dann glaube wirklich, dass ich da bin. Und dann sagt er hat mir keinerlei Vorhaltung gemacht. Er war ohne Kritik. Da werden Bücher aufgeschlagen und da sind Namen drin. Und egal wie unser Leben verfuscht und getan und gebrochen ist, es steht Namen, die Jesus umarmen, die sich vielleicht zögerlich an den Rand pirschen, aber irgendwie attraktioniert sind, angezogen sind. Und das sind die Namen. Buch der Taten wird für alle aufgeschlagen. Meine Version ist, dass wenn Luise Schmidt im Buch der Namen drauf auftaucht, also im Buch der Namen drin ist, dann ist sie gerettet. Halleluja. Und bei den Taten, das ist meine Version, sind alle diese roten Zahlen, kennt ihr bei einer Bilanz rote Zahlen? Oder so mit Minus, nicht gut, will man nicht haben. Die sind gelöscht. Aber alle die Dinge, die wir in Liebe, aus Glauben und seien sie noch so klein getan haben, das ist meine Version. Die sind drin. Das andere ist gelöscht. Es ist vergeben. Es ist vergessen. Da haben wir gute biblische Zeugnisse drüber. Dass es ausgelöscht ist. Wir sind rein und heilig in dem Moment, wo wir uns an Jesus klammern, dem Heiligen und einzig Gerechten. Und all die anderen Dinge sind aber nicht umsonst. Wir werden noch bei dem Thema des Dienens drauf zurückkommen. Lohnt sich das überhaupt? Oder? Also, die beiden Bücher werden aufgetan, ja. Und dann wird die ganze Welt, ist ja abgetan worden, so wie wir sie kennen. Und da kommt eine neue Schöpfung, ein neuer Himmel und eine neue Erde werden geschaffen. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. In diesem Abschnitt, wo jetzt die neue Welt beschrieben wird, wo Gott mit seinen Leuten zusammen ist, wo das wirklich gelebt wird, taucht auf einmal Jerusalem auf. Und Jerusalem wird quadratisch beschrieben. Das ist so breit, wie lang, wie hoch. Habt ihr schon mal in so einem Würfel gelebt? Ist das attraktiv? Nein. Und wenn ihr das lest, merkt ihr genauso wie hier, das ist jetzt keine Stadt im eigentlichen Sinne. Es kann eine Stadt sein, aber es geht um neues, perfektes Lebenskonzept. Kapitel 21 und dann ab Vers 12. Sie war von einer mächtigen hohen Mauer mit zwölf Toren umgeben. Aha, 12 Tore, ne? 12 immer, bing, ne? Offenbarungsleser 12, ne? Das sind immer die die 12 Stämme Israels, das sind die 12 Apostel, durch die wir den Zugang, den irdischen Zugang in diese Jesus-Geschichte, in diese Gottesgeschichte bekommen, je nachdem, ob wir aus dem Alten oder Neuen Testament zu welchem Bund wir dazugehören. Die Tore wurden von 12 Engeln bewacht. Ja, natürlich 12, na klar. Nach jeder Himmelsrichtung befanden sich die Tore und so weiter und so fort. Und dann heißt es, die Stadt war viereckig angelegt, ebenso lang wie breit. Der Engel maß der Stadt mit seinem Maßstab, sie war 12.000 Wegmaße lang, ebenso breit und hoch. Und er maß die Stadtmauern und die waren auch so 12.000 Meter, ist ein anderes Maß, dick. 12.000, ihr wisst es, ne? 144.000 hatten wir, immer 12 mal 12. Und dann immer noch mal 100 mal 100 oder 1.000 mal 1.000, diese gigantischen Zahlen. Das heißt, es wird eine perfekte Gemeinschaft sein. Volle Harmonie und alle Menschen werden drin sein, die da reingehören. Alle. Das ist genau das. Das möchte er. Alle. Guck mal nach Colton Burpo. Den Himmel gibt's echt. Den gibt's als Film. Das gibt's als Buch. Da gibt's ein super Interview bei YouTube mit dem Burpo und der Cherry Hill Community Church, hier unserer Partnergemeinde in Amerika. 45 Minuten lang müsst ihr unbedingt angucken. Wie der Junge mit 3-4 Jahren Verstorbene der Familie sieht, die er gar nicht kannte, weil die einfach verstorben waren. Und er erkennt im Himmel, der hatte ein Nahtoderlebnis. Und er erkennt die Verstorbenen der Familie wieder. Die sind da. Es ist perfekt. Es sind alle da, die da reingehören. Okay, wir stehen vor einer Entscheidung. Und genau da möchte uns die ganze Offenbarung hinführen. Wollen wir dem Konzept folgen oder dem? Wollen wir dem Herrn folgen oder dem Herrn folgen? Das ist die Entscheidung. Es gibt einen doppelten Ausgang der Geschichte. Ne? Es gibt zwei Konzepte, es gibt zwei Götter, es gibt zwei, immer zwei. Es gibt zwei Endausgänge der Geschichte. Es gibt so diesen fürchterlichen Feuersee, so, ne? Mit diesem Konzept, was dahinter steckt. Und es gibt so das himmlische Jerusalem. Und dann, natürlich gibt es da Wiesen, Schafe wird es da auch geben, aber überhaupt keine Frage, da wird es Katzen geben. Das wird wunderbar sein. Das wird wunderbar sein. Wir werden nicht nur singen, aber wir werden garantiert singen. Wir werden auch spielen. Wir werden arbeiten. Ohne Zeitdruck. Das ist immer, wo Rentner hinfiebern, mal die Dinge ohne Zeitdruck zu machen. Und das werden wir alles haben ohne Zeitdruck. Wir werden essen. Wir werden tanzen. Wir werden diskutieren. Wir werden irgendwie auf dem Boden liegen und lachen. Ohne Zeitdruck. Es gibt diese beiden Konzepte. Und genauso endet nachher dieses Buch der Offenbarung, dass er sagt, gebt Acht, Vers 7, Kapitel 22, ich komme bald, sagt Jesus Christus, freuen darf sich, wer diese prophetischen Worte dieses Buches beherzigt. Jesus, jetzt geben wir dir unser Herz und wir bitten dich, für uns genau dahin, wo wir die richtige Entscheidung treffen. Für uns in unserem Lebensalltag, für uns heute, für uns genau dahin, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Für dich. Für den Vater und den Heiligen Geist. Für all die himmlischen Herrscharen, für die Ewigkeit. Für ein Konzept von Himmel und Erde. Dass wir uns dafür entscheiden, dir wirklich zu vertrauen und zu gehorchen. Dass wir uns dafür entscheiden, die Dinge richtig anzugehen. Konkret zu machen. Du sehnst dich nach uns. Das ist mehr als offenbar. Ansonsten wärst du nicht gekommen, hättest nicht dein Leben gegeben, um uns den Weg frei zu machen. Du hast deine Sehnsucht in Sterben ausgedrückt. Du hattest Sterbenssehnsucht nach uns. Es hat dich wirklich was gekostet, alles, und lädst uns ein. Komme über uns. Komme tief über uns. Noch tiefer, dass wir es erkennen und glauben. Amen. Okay? Hey, Gott mit euch.